Normalerweise kommt jetzt, so gegen Ende der Bekanntmachung, die Opfersammlung mit den dazugehörigen Ermutigungsworten. Und dann kommt die Anbetung und dann kommt die Predigt. Heute machen wir mal alles anders. Ich werde jetzt ein Ermutigungswort geben, das aber nicht 2 oder 3 Minuten dauern wird, sondern 30 bis 40 Minuten, schätze ich. Und dann kommt die Predigt, die von der Länge des schriftlichen Entwurfs zwischen 40 und 60 Minuten sein wird. Aber weil ich zunehmend unter dem Einfluss meiner Familie von göttlichen Impulsen der Barmherzigkeit erfasst werde, werde ich diese Predigt nur halbieren. Nein, ich werde sie vierteln. Nein, ich werde sie auf ein Zehntel zurückführen. Wahrscheinlich aber nur 1 oder 2 Sätze vorlesen, wenn überhaupt. Meine, wenn ihr so ein Ohr sagt, ja, das ist dann ein Anreiz für meine Frau, ja, um das lebhaft zu kommentieren, ja, okay. Gut. Aber heute bin ich eiser. Ja, und dann kommt die Anbetung. Und in der Anbetung kommt was Besonderes. Und das werdet ihr noch gleich hören. Was ihr heute an Predigt erlebt, ist insofern keine Predigt. Unsere lieben Gäste werden dennoch gesegnet sein, vor allen Dingen dann, wenn sie im Lauf der Verkündigung angstfrei zuhören und nicht schon denken, jetzt muss ich am Schluss irgendwas Schlimmes, Großartiges, Gewaltiges tun. Müssen sie nicht, ganz und gar nicht. Lassen Sie das alles völlig entspannt an sich vorüberziehen. Wenn Sie merken, dass in Ihnen ein interessantes, wohlwollendes Interesse aufkeimt, dann geben Sie dem Raum. Aber ja, es könnte sogar sein, dass noch mehr zustande kommt. Aber das, Sie sollten wissen, dass Sie alle Freiheit haben. Aber es ist nicht so, dass ich Sie bedauere, dass Sie gerade heute hier sind. Es wird ein Segen sein. Wir hatten am letzten Montag eine außerordentliche Gemeindestunde, in der wir die Tatsache zur Kenntnis nehmen mussten, dass jene Stiftung, auf deren Ausschüttung von ungefähr 2 Millionen Euro wir seit 1,5 Jahren warten, dass diese nicht diese Leistung bringen kann, dass der Stifter nicht fähig dazu ist oder auch nicht willig oder beides nicht und dass er es einfach nicht kann und dass wir dahin gehalten worden sind und dass insofern diese Gelder nicht zur Verfügung stehen. Was wir von der Gemeindeleitung schon seit einiger Zeit geahnt haben und in den letzten 4 Wochen gewusst haben, wir sind die ersten von ungefähr 15, schätze ich, 15 Gemeinden und Werken im deutschsprachigen Raum, die jetzt die Konsequenzen davon daraus gezogen haben. Und ich habe das alles in einem sehr langen Bericht der Gemeinde am Montag mitgeteilt, viele Details genannt, auch die Hintergründe, nämlich dass der Herr 10 Monate vorher, völlig unabhängig von diesem Geschehen, uns gesagt hat, mehrfach gesagt hat, dass ein Kyros vorhanden ist. Kyros war jener persische König, der in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft gegen Ende dieser Zeit, dieser 70 Jahre, zur Macht kam und das Zweistromland, also Babylon, überrannt hatte und dann in einer wunderbaren Haltung von Freizügigkeit und Honorigkeit das Volk Israel zurückziehen ließ und sie ausstattete mit viel Geld. Und einen solchen Kyros sollten wir auch bekommen und daran glaube ich nach wie vor und heute mehr denn je. Bloß derjenige, auf den wir das bezogen haben, war der Verkehrte. Und das habe ich alles der Gemeinde vorgelegt. Und dann auch haben wir anschließend in einer sehr fairen und freundlichen Weise in der Gegenwart des Herrn in sehr konstruktiver Form dann das Gespräch gesucht mit der Überlegung, was zu tun wäre. Und es war sehr viel Freiheit und Wohlwollen da. Und die Versammlung hatte der Gemeindeleitung das Mandat gegeben, nun zu sehen, welches die Wege des Herrn sind, um uns weiterzuführen und aus dem Problem herauszuführen. Und das hat die Gemeindeleitung am Tag danach, am letzten Dienstag in dieser Woche, getan. Wir haben noch einmal alle Elemente einer natürlichen und übernatürlichen Lösung einfach so auf den Tisch gelegt, in einer völlig entspannten Weise von Brain, eigentlich mehr Heartstorming, um dann, als alles gesagt war, dann zum Herrn zu gehen und das zu bebrüten und darüber zu beten. Und ihr Lieben, dabei haben wir die Lösung gefunden. Und das, was wir da erlebt haben, war, dass der Herr uns auf ein bestimmtes Prinzip in seinem Wort hingewiesen hat. Und das habe ich dann erlebt in den Tagen dieser Woche, wie das Schritt für Schritt sich entfaltete. Und hier nun das Resultat. Ich will es euch jetzt präsentieren. Wir werden sicherlich noch einige kleinere, vielleicht mehr praktische, technische Konkretionen und Hinzufügungen vornehmen und noch darüber brüten. Aber das Entscheidende ist heute ganz sicherlich schon zu sagen und sollt ihr jetzt hören. Und jetzt wird es spannend. Wir haben in früheren Zeiten als Gemeinde außerordentlich viel gegeben. Preis dem Herrn. Diese Gemeinde ist eine Gemeinde, die gibt. Wir haben zum Teil aus der eigenen Not herausgegeben und zum Teil, um Not zu behindern, also einem nicht geringen Anteil eigentlich bedürfnisorientiert gegeben. Da haben wir ein Opfer erbracht, von dem wir sagten, wir nannten es so, ein Opfer, das nur einmal im Leben gegeben werden kann. Das war gut und groß. Und dann haben wir 2 Jahre ein ähnliches Opfer, ohne diese Benennung natürlich, erhoben. Und auch das war gut. Das hat uns weitergeholfen. Aber es war irgendwie nicht ausreichend im Verhältnis zu der Höhe der Aufgaben. Und ihr Lieben, so schön das war, wir werden so nie mehr sammeln. Wir werden anders sammeln. Und was wir ab jetzt tun werden, und damit beginne ich jetzt mit der präzisen geistlichen Information, das ist, dass wir nur noch Saatglauben praktizieren wollen im Umfeld der Thema Finanzen, sicherlich auch in vielen anderen, wenn nicht gar in allen anderen Hinsichten. Darunter verstehen wir ein Geben, das vom Herrn initiiert wird in unserem Herzen, das sich an den Herrn richtet, das dem Herrn total gefällt, das aus Glauben geschieht und von vornherein mit der göttlichen Glaubenszielsetzung erfolgt, dass wir wissen, weil wir dem Herrn geben und weil wir im Glauben geben, wird Gott zurückgeben. Es wird also ein Glauben sein unter Einschluss des Empfangens und so werden wir alle Ziele erreichen. Ihr Lieben, das heißt, dass wir keine Opfer im üblichen Sinne mehr sammeln werden, was ja eigentlich eine Art verlorenes Opfer ist, das vielleicht gerne gegeben worden ist, davon bin ich total überzeugt, aus Liebe gegeben worden ist, vielleicht auch aus Dankbarkeit gegeben worden ist und sicherlich auch aus Glauben. Aber ein Opfer in dem Sinne, dass wir einfach nur geben und dass nichts mehr zurückkommt, wollen wir in dieser Gemeinde nicht mehr sammeln. Vielleicht haben einige schon den Impuls, das mit einem Applaus zu bedenken. Dann wäre das, auch wenn es jetzt nicht gerade gewaltig erschien, ein guter Zeitpunkt. Danke. Ich rede von einem Geben, von Gaben, die wir geben, die schnell zurückkehren. Vielleicht einige sogar sofort. Mindestens innerhalb von Tagen, vielleicht einige sogar Stunden. Gegebenenfalls auch in 1-2 Wochen und im Ausnahmefall in einem Monat. Davon reden wir. Davon reden wir. Das hat eine Begründung, die ich geben werde. Und indem das so geschieht, indem der Herr uns dazu benutzt und unser Verständnis öffnet, werden wir erleben, dass eine besondere Ausgangsproblematik, die wir auch am letzten Montag dargestellt haben, dass einige ganz wenige Darlehen so stark überfällig sind und für die Geber so brisant sind, dass wir sie ganz, ganz schnell zurückbezahlen müssen, glauben wir auch, dass im Rahmen dieser Aktion gerade auch in den ersten wenigen Tagen und Wochen sehr viel reinkommt, damit wir auch das noch tun können. Wir möchten gerne zurückgeben, damit diese ganz wenigen Darlehensgeber, die in Nöten sind, wirklich davon erlöst werden. Aber wir gehen davon aus, dass der Herr, wenn wir gibt, schnell zu seiner Rückzahlung schreitet und uns zurückgibt. Du fragst, woher weißt du das? Ganz einfach, das hat der Herr uns gesagt, wir werden es auch gleich noch begründen. Das war seine Botschaft am Dienstagabend. Das heißt, dass wir immer wieder geben werden und jedes Mal zurückbekommen werden, und zwar mehr geben, zurückbekommen werden, als wir geben, um dadurch wieder mehr geben zu können und dann wieder noch mehr zu empfangen und so weiter. Und das heißt, ihr Lieben, dass in diesem Prozess die Segnungen in zwei Richtungen gehen, in die Gemeinde und in das eigene private oder familiäre Leben, was die Finanzen anlangt. Und davon sind wir total überzeugt. Wir geben aus erfahrener Herrlichkeit und Gegenwart Gottes und Liebe und aus Glauben heraus, und wir werden dann auch mehr Herrlichkeit erleben, innerlich und äußerlich. Dabei wird die Gemeinde diese vorliegende Gemeindeschuld übernatürlich erledigen, und zwar in doppelter Hinsicht, was die Art anlangt, wie sie das erfährt, und die Geschwindigkeit, wie das abgetragen wird. Und wir werden alle jeweils persönlich gesegnet werden, und zwar in jeder Hinsicht. Natürlich in materieller Hinsicht zunächst einmal, darüber hinaus in geistlicher, in seelischer, in sozialer Hinsicht, beruflich. Und die Familien werden gesegnet werden. Das habe ich gespürt, als ich das zusammengetragen habe und auf den Herrn gehört habe. Und ich habe in diesen Stunden und Tagen sehr auf den Herrn gehört. Ich glaube, dass der Herr obendrein Kinder noch freisetzen wird. Viele schöne, liebe, nette Kinder, dort, wo sie bis jetzt noch nicht waren. Und das, ihr Lieben, soll alles geschehen mit viel, viel Freude und mit Erwartung. Ein Geist des Gebens und des Empfangens. Hört ihr? Nicht nur geben, ein Geist des Gebens und des Empfangens kommt über uns und brütet schon auf uns. Das weiß ich ganz genau. Denn ich weiß, ihr Lieben, mit welcher Verfassung ich in den heutigen Tag hineingegangen bin. Ich weiß ganz genau, wie ich sonst in den Sonntag hineingehe, und ich weiß, mit welcher Verfassung ich heute hineingehe. Ich weiß, wo der Herr ist und was er tut und dass er hier ist und dass er jedes Wort begleitet. Das macht mich so ungeheuer kühn. Und ihr Lieben, wir werden erleben, dass der Geist des Gebens und des Empfangens über uns kommt und dass der Glaube des Gebens und des Empfangens über uns kommt und dass der Geist der Großzügigkeit über uns kommt, wie ein bleibender Rausch, und in der Tat, es soll bleibend auch zurückrauschen. Halleluja. Nochmals, nicht nur materiell, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht. Ich möchte ein Beispiel geben, das nur ich geben darf. In diesen Wochen oder Monaten hat jemand unter uns, meiner Frau, eine Reise nach Kanada gesponsert, von wo wir manche, nicht alle, aber manche starke Impulse herbekommen, die uns in diesen Tagen sehr bewegen. Das war Volker Müller und seine Familie. Er darf es nicht sagen, ich darf es sagen. Und ihr Lieben, er ist besonders gesegnet worden, wahrscheinlich mehr als jeder andere. Ich weiß nicht genau, ich wünsche, dass viele gesegnet worden sind, aber er wahrscheinlich mehr als jeder andere. Ihr, die ja am letzten Mittwoch dabei wart, als wir unsere Gesamtleiterstunde hatten, Klammer auf, sie war sehr gut, aber sie war nicht sehr gut besucht. Da haben einige sich an sich selbst versündigt, Semikolon, ab jetzt ist sie obligat, Klammer zu. Als er sein Zeugnis gegeben hatte, war erkennbar, dass er den Herrn Jesus als Person so intensiv mit seiner Liebe erlebt hat wie nie zuvor, dass alles andere gemessen daran ihm zweit- oder drittrangig wurde. Ihr Lieben, es gibt viele, viele schöne Zusatzsegnungen, die auf uns warten. Glaubt es mir, es geht nicht nur um das Materielle, das hat eine gewisse Dominanz dabei in der göttlichen Antwort, aber es geht darum hinaus. Ja, der Herr hat viele Formen von Wohltaten für uns vorbereitet. Aber ihr Lieben, das Geben soll in einer völlig neuen Gesinnung erfolgen, mit Freuden und ohne Trauer, mit Freuden wegen des Wissens und des Sehens, dass der Rückfluss kommt und damit eine Segensvermehrung. Mit Freuden deswegen, weil wir das Ergebnis schon sehen und weil du nicht nur gibst, sondern auch ausdrücklich eine Saat freisetzt, eine Saat in den Boden hineintust und die Saat wird aufgehen und das wirst du erleben. Und ihr Lieben, insofern sollten wir wissen, die Qualität des Gebens heute ist eine völlig andere, als wie wir sie bis jetzt gehabt haben. Und viele unter uns sind vorbereitet. Wahrscheinlich unsere Gäste, vielleicht einige Freunde nicht. Und von Ihnen möchte ich sagen, oder Ihnen möchte ich sagen, Sie sollten wirklich das erstmal nur sich alles anhören. Das betrifft diejenigen, die diese göttliche Lehre eigentlich schon kennen und heute erleben, wie sie vom Heiligen Geist aktiviert wird und in ihr Herz gesetzt wird. Die anderen, die mögen einfach das so mit vielleicht Wohlwollen, wie ich vorhin gesagt habe, sich anhören. Wir haben so eine Redensart bei unseren lieben Ankündigern, die dann manchmal sagen, wenn heute jemand zum ersten Mal da ist, der möge bitte nicht geben. Was dann also einschließt, wenn er aber ein zweites Mal gekommen ist, dann muss er geben oder ein drittes Mal. Ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie bereits 10-mal hier sind, sich immer noch als Gast betrachten, das ganz sympathisch finden, aber noch nicht drin sind, bitte geben Sie nicht. Oder wenn nur dann unter einer Anwandlung von echter Freude und Wohlwollen. Ja? Also das wollte ich ganz stark herausstellen. Ihr Lieben, diese neue Qualität des Innenerlebens, wenn wir geben, sie ist das Besondere, weil wir eben nicht mehr ab jetzt etwas weggeben und dann ist es einfach weg. Und wenn es wirklich weg ist, ihr Lieben, dann muss man irgendeine Form von Einbuße, von Trauer und Schmerz haben, ohne Frage. Man kann das noch so künsteln und noch so elegant irgendwie überspielen, du hast nachher weniger. Aber wenn du dem Herrn vertraust, dass er nicht anders kann und will, auf deinen Glauben hin, weil es ein Saatglauben ist, der aufgeht, zu reagieren mit einer kräftigen Ernte. Wenn das dein Denken ist, wenn du es wirklich glaubst, dann kannst du nicht mehr betroffen und nicht mehr traurig sein und nicht mehr so innere Anfälle von Geiz oder Empörung oder dergleichen haben. Das geht nicht mehr. Du siehst auf die Frucht, du siehst auf das Ergebnis. Wir, ihr Lieben, sind in einer neuen Zeit, in einer Zeit einer neuen geistlichen Saison, wo die Gabe sofort zurückkehrt. Und das war von Anfang an eigentlich so gemeint. Wir finden im 3. Mose 26 die Verse 3 bis 8, vor allen Dingen der Versen 3 bis 5, schon so eine erste Andeutung, mehr als Andeutung von diesem Prinzip, wo es darum geht, dass wir den Zehnten geben sollen und dann, das steht an dieser Stelle gerade nicht, aber an vielen anderen Stellen, etwa in der berühmten Malachi-Stelle, und dann obendrein Opfer geben. Lasst mich mal eine ganz kurze Formel, wiederum für die Gemeinde nur, euch nennen. Wenn man regelmäßig den Zehnten gibt, ist es unmöglich, nicht gesegnet zu sein. Aber in aller Regel hält sich dieser Segen ziemlich in Grenzen. Aber er ist da. Wenn man den Zehnten mit Freuden gibt, dann wird der Segen eindeutig zunehmen. Und wenn man diesen Zehnten mit Freuden gibt und obendrein ganz bewusst Opfer gibt mit Freuden im Sinne von Saat, ihr Lieben, dann kommt ein gewaltiger Segen zurück. Im 3. Mose, kann ich das mal sehen, im 3. Mose 26, lesen wir, wenn wir in Gottes Ordnungen bleiben und seine Gebote halten und sie tun, dann wird der Herr dafür sorgen, dass die Regengüsse zur rechten Zeit kommen und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben. Nun kommt der entscheidende Satz. Und die Dreschzeit wird bei euch bis zur Weinlese reichen und die Weinlese wird bis zur Saatzeit reichen und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und werdet sicher in eurem Lande wohnen. In diesem ersten Teil sehen wir das Prinzip, wie Ernte auf Ernte folgt. Einmal eine Weinernte und dann eine andere Ernte und eine Ernte von Getreide und so weiter. Und so hat das Volk Gottes ziemlich durch das Jahr hindurch geerntet. Vielleicht sollten wir uns noch die nächsten Verse einmal ansehen, die sagen, wie es weitergeht. Und ich werde Frieden im Lande geben, also nicht nur materiellen Besitz und mehr als das Frieden, dass ihr euch niederlegt und es niemand gibt, der euch aufschreckt. Wir werden frei von Erschrecken sein. Ich sag euch, wenn wir hineinsteigen in göttliche Wahrheiten und sie nicht nur von der Theorie her bejahen und anerkennen, sondern ganz selbstverständlich vollgesogen von diesen schönen Wahrheiten in die Tat hinüberschreiten, und das ist das Schöne, was ich euch berichten kann, das wird über uns als Gemeinde kommen in einer solchen Freiheit und Selbstverständlichkeit, dass wir uns, dass du dich nur wundern wirst. Wenn das geschieht, dann werden wir mehr erleben als nur materiellen Segen. Wir werden erleben, dass Frieden kommt, dass wir nicht mehr erschreckbar sind. Ich werde die bösen Tiere aus dem Lande austilgen. Heute sind die Tiere anderer Art, die böse sind. Und das Schwert wird nicht durch euer Land gehen und werdet euren Feinden nachjagen, was besser ist, als selbst gejagt zu werden. Und sie werden vor euch durchs Schwert fallen. Sie fallen ihr eigenes Schwert hinein. Ja. Müssen wir jetzt nicht ausmalen, ist jetzt nicht die Hauptaussage, aber ihr sollt wissen, es war von Anfang an das vorgesehen, ihr Lieben, dass ein solcher Segen da ist, wo sich die Ernten abwechseln. Kommen wir jetzt zur Steigerung. Psalm 126. Psalm 126, bitte. Und da lesen wir, dass dieser Psalm uns das Prinzip, das beim Herrn ist, um vieles näher bringt. Ein Wallfahrtslied. Als der Herr die Gefangenen Zion zurückführte, waren wir wie die Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachen, unsere Zunge voll Jubel. Die waren wirklich begeistert, voller Lachen und voller Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der hat Großes an ihnen getan. Der hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Bitte weiter. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland. Das ist eine interessante Aussage, ihr Lieben. Bis dahin konnte man denken die meisten Theologen wahrscheinlich sogar mit Recht, dass es allein ein Psalm, der sich bezieht auf die Rückführung der Kinder Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Und das mag ein Teil der Begründung sein, aber der andere ist der, da steht es, sie sind Gefangene, die in die Freiheit kommen und sie gleichen jetzt den Bächen in dem Südland. Das ist die Wüste. Da ist dürres Land, da gibt es diese Wadi, diese leeren Ströme, die Jahre und Jahrzehnte lang trocken sind, aber die dann, wenn der Regen kommt, voll sind. Und das ist eigentlich gemeint. Solche Erfahrungen sollen gemacht werden. Dann geht's weiter. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Das könnte bedeuten, einmal, dass überwältigt sind von der neuen Erfahrung, vielleicht aber eher noch, dass die alten Erfahrungen ihnen in den Knochen stecken. Aber sie haben es kapiert und jetzt geht's weiter. Und er, derjenige, der gerade hier gemeint ist, er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Habt ihr das verstanden? Das ist die Beschreibung der neuen Situation, dass die Gemeinde nicht mehr in der Gefangenschaft des modernen Babylon sich befindet, dass wir ein Teil des Weltsystems sind, geknechtet sind vom Geist des Mammons, der uns veranlasst, dass wir unter seinem Druck ständig Leistungen erbringen müssen, Entbehrungen erleben müssen, Sorgen erfahren müssen und dass die Gesetze dieser Welt auf uns lasten, gebeutelt sind, geplagt sind, von vielen Anstrengungen heimgesucht werden, eine einzige Tretmühle. Und der Herr sagt dir, sagt uns heute als Gemeinde, das war bis jetzt. Ihr seid mein geliebtes Volk, aber doch in Gefangenschaft gewesen. Ihr seid bei allem Segen letztlich doch wie solche trockenen Zähler, trockenen Wadi in der Wüste. Und das soll anders sein. Und das ist die Zeit des Umbruches hinein in eine neue Ära, die der Herr wirklich so meint. Und nun wollen wir die neue Ära hören. Amos 9, Vers 13. Amos 9, Vers 13. Nein, das ist Psalm 126, Amos 9, Vers 13. Siehe, es kommt die Zeit. Nicht die Ewigkeit, die Zeit. In einer anderen Übersetzung Tage, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von süßen Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Heute am 9.3.2008. Die Zeit ist gekommen, wo nach dem göttlichen Wollen, nicht nach irgendeiner Willkür, die wir so erfinden, das Ernten an das Säen heranrückt. Einer der größten, vielleicht bekanntesten und größten Propheten, die wir hatten in den letzten 20, 30 Jahren, Paul Kane, das fällt mir gerade jetzt so ein, steht nicht in meinem Manuskript, kam vor 12, 15 Jahren, eher 15 Jahren, nach Berlin. Wir trafen uns privat und er sagte uns, ihr als Gemeinde sollt erleben, dass der Segen kommt, dass Ernte und Saat zusammenrücken und gleichzeitig geschehen. Und das wollte ich euch sagen. Und das ist gewaltig. Und das betrifft nicht etwa nur die Gemeinde, das betrifft jeden Einzelnen, der das auf sich beziehen will. Das ist gemeint. Die Zeit ist jetzt da. Und das haben wir gespürt. Und das kommt jetzt. Und deswegen ein völlig anderes Geben als bisher, ihr Lieben. Eine neue Zeit. Wir werden ab jetzt gleichzeitig säen und sehen und die Ergebnisse sehen. Und ihr Lieben, wir wollen erleben, dass es in der Zeit erfolgt, nicht in der Ewigkeit. Wirklich ein Wort für uns in diesen Tagen, sagt der Herr. Und das, ihr Lieben, soll uns mit Begeisterung erfüllen, wobei das Wort Geist drin ist in diesem Begriff Begeisterung. Und wir sollen erleben, dass wir mehr bekommen, als wir geben. Das ist der Wille des Herrn. Alles andere ist zu kurz gegriffen. Mehr bekommen, als wir geben. Plus dem Kyros, der obendrein noch in Erscheinung treten muss. Indem wir den Verkehrten jetzt losgelassen haben, erleben wir, wie sofort neue Freiheiten des Herrn auf uns kommen und wir sehen können, dass wir jetzt die wahre Ausgabe des Kyros erleben können. Und ich glaube, nicht nur für uns als Gesamtgemeinde, sondern auch als Einzelpersonen. Und lasst mich jetzt mal einige Methoden nennen, die der Herr gebrauchen kann. Welche er dabei im Einzelfall bei euch gebraucht, weiß ich nicht. Das können Beförderungen sein. Das können erstaunliche und nicht einkalkulierte Rückzahlungen sein. Das können Neuberechnungen sein bei irgendwelchen Auszahlungen oder Rückzahlungen von der Behörde oder der Versicherung. Das können überraschende Gratifikationen sein, an die du niemals gedacht hast. Es kam vor in der Gemeindegeschichte, nach dem ersten Geben, dass irgendeine Instanz, ich denke, es war ein Finanzamt oder irgendjemand, ich weiß es nicht mehr, aus Willküren irgendeine uralte Geschichte neu berechnet hatten und dann kam ein Riesensegen zurück von 5, 6 Jahren davor oder noch mehr. Wunderbar, damals Einzelfälle, ab jetzt soll es für die ganze Gemeinde kennzeichnet sein. Aber mehr als das. Dann, ihr Lieben, werden wir Erbschaften haben. Ihr, Einzelne werden Erbschaften haben. Es kann sein, dass eine Erbschaft so groß ist, dass du so viel geben kannst, dass du sagst, Mai, jetzt ist es geschafft. Nun habe ich es gegeben. Darauf sagt der Herr, nein, das war nicht gewettet so. Es kommt eine weitere Erbschaft. Eine andere Tante muss noch sterben. Oder wie auch immer. Wie auch immer. Bitte nimm das als Scherz, ja? Ja. Ja, wir wollen nicht, dass unsertwegen die Leute serienweise kürzer leben. Ganz und gar nicht. Aber der Herr hat fantastische Dinge. Geschäftsideen, neue Partnerschaften, Innovationen, noch und noch Erfindungen und zig andere Dinge. Ihr Lieben, all das soll geschehen. Übernatürlich soll das geschehen. Karin, ich habe sie gerade vorhin noch einmal interviewt, weiß zu berichten von jemandem, den sie kennt, Hector Camertoni, ein Mitarbeiter von Fraser, wie heißt der Vorname noch? Claudio Freison, ich denke jemand, der im Seelsorgedienst besonders stark drin war, wurde vom Herrn berufen zu einem selbstständigen Heilungs- und evangelistischen Dienst. Und am Start dieses Dienstes hat er erstmal alles investiert, und zwar in fremde Dienste, was er an Finanzen hatte. Und dann ging es ihm schlecht, muss ich auch sagen. Wird für uns nicht so gelten, aber ich rede jetzt von diesem anderen Beispiel, ja. Und dann ging es ihm schlecht für einige Zeit. Und er schrie zum Herrn, sagte, Herr, ich habe das getan, was du mir gesagt hast. Weswegen lässt du mich hängen? Und er war wirklich in Not. Und dann sprach der Herr zu ihm, sagte, du hast alles, was du brauchst. Du hast es wirklich. Er wollte es nicht glauben. Und dann hat nach meiner Erinnerung der Herr nachgesetzt und hat gesagt, du geh doch mal, wohl nach Tagen oder Wochen des Verfahrens, geh doch mal zu deinem Schrank. Schau doch mal nach bei deinen Anzügen. Und er schaute nach und er fand in allen Taschen gewaltige Summen von gebündeltem Geld, was immer es in Argentinien ist, spielt auch keine Rolle. Und er fand es. Bei uns, ihr Lieben, bei uns. Okay, gut. Dem Herrn, wisst ihr was? Jedes Beispiel, was wir hören, was du bei einem anderen erlebt hast, ja, jedes Beispiel hat eine wunderbare Funktion. Es soll dir sagen, wenn es bei ihm funktioniert hat, geht's auch bei mir. Wenn es dort geklappt hat, wird's auch bei mir klappen. Wenn der Herr diese Gemeinde gesegnet hat, wird er auch uns segnen. Wenn er das und das da getan hat, wird das hier erst recht machen, wenn er uns das gesagt hat. Und der hat es gesagt. Halleluja. Das ist so wichtig. Im Griechischen finden wir ein Wort dafür, das heißt nachdenken, aber nicht im Sinne des üblichen Stammes, der da in der Sprache vorliegt, sondern ein Zusammenstellen. Kommt mehrfach vor. Wir sollen nachdenken, die einzelnen Erfahrungen und Erlebnisse zusammenordnen und dann einen Bezug dazu herstellen, der uns sagt, wenn der Herr das eine gemacht hat und er keine Günstlinge hat und immer derselbe ist, wird das auch heute und immer wieder machen. Könnt ihr darauf ein Amen sagen? Okay, das war schon überzeugend, preis dem Herrn. Also, der Herr kann die erstaunlichsten Dinge machen. Es kommt noch die Dimension hinzu, die ich bereits einmal genannt hatte und auch Christa einmal, nämlich, dass der Herr Gold gibt oder dass der Diamanten gibt, ja, oder dass himmlische Kontoveränderungen, ich meine, durch den Himmel Kontoveränderungen auf Erden, davon rede ich, vollzogen werden und dass Geldvermehrung zustande kommt. Ich hatte mich immer gegen den Begriff Geldvermehrung gewehrt. Wisst ihr was? Da habe ich so erlebt, wie ein Negativbeispiel eine Macht hatten, ein jahrzehntelang verfolgen kann. Da geschah etwas vor schätzungsweise 55, 58 Jahren. Mein Vater, damals noch nicht Christ, war Geschäftsführer einer Firma. Und dann kam eines Tages Zigeuner kamen und sie sagten, können wir zu ihrer Kasse gehen? Und dann haben sie da die Hand drauf gelegt, dass sich das Geld vermehrt. Und natürlich sind solche Machenschaften, wenn sie von Zigeuner kommen, durch und durch fragwürdig und okkult und verkehrt und böse. Und das hat sich in mir festgesetzt, ja, wie ein Reflex. Geldvermehrung ist nicht erlaubt. Geldvermehrung ist von unten. Aber es ist die alte Geschichte. Der Herr hat das längst vor, aber wir nutzen das nicht. Wir haben das nicht übernommen. Wir haben keine Lehre, kein Denken darüber. Und dann kommt der Feind und besetzt das Terrain mit seinen lügenhaften Nacherfolgen und Imitationen. Und ihr Lieben, der Herr hat diese Methodik, diese Technologie in sich, dass er vermehrt. Denkt an die Brote, denkt an die Fische. Denkt daran, dass er zum Beispiel in einem Fall, als gerade eine kleine aktuelle Not war, er dafür gesorgt hat, dass ein Doppeldrachmen in dem Maul eines Fisches sein kann. Ihr Lieben, da gibt es tolle Möglichkeiten. Hatten wir nicht vor einigen Tagen noch einmal Bezug genommen auf das schöne Beispiel von der Nofretete von uns, die in China war und die am Ende ihrer Finanzen war und dann zum Bäcker ging, zu irgendeinem chinesischen Bäcker, und sie kauften etwas, und als sie das Brot öffneten, waren da jene Gelder drin, wohl mehrere hundert oder tausend Dollar oder Euros, wie auch immer, die sie brauchten, um zurückzukehren. Der Herr hat das im Repertoire. Wir sollten noch einmal einen Amen sagen. Amen. Danke, Herr. Halleluja. Oh, da gibt es so viele fantastische Möglichkeiten. Geldvermehrung und so weiter. Du sagst, schön und gut. Aber ist nicht denn doch irgendwie ein Makel daran, dass man gibt im Wissen und mit dem Wollen, dass man nachher gesegnet wird? Wäre es nicht besser, irgendwie höher stehend, dass wir geben und nicht daran denken und nachher wirklich bekommen? Wäre das nicht besser? Eindeutig nein, ihr Lieben. Das ist nicht göttlich, das ist heidnisch. Wir können nicht glauben ohne eine göttliche Information zuvor, an die wir uns ranhängen, denn der Glaube kommt aus dem Worte Gottes, ihr Lieben. So muss es sein und nicht anders. Wir sollten diese Denkweise, diese komische humanistisch-pseudo-göttliche, pseudo-demütige Denkweise abgeben. Der Herr kündigt das an, was er vorhat. Wollen wir ein Beleg hören dafür? 1. Könige 17, die Verse 9 bis 16. Da ist die Rede von dem Propheten Elia, der in einer Hungersnot aufgefordert worden war, nach Sidon zu gehen, zu einer Witwe im Ort Zarpat. Ihr Lieben, ausgesprochen zu einer Witwe. Gab es vielleicht noch in Israel so etwas wie ein soziales Gewissen oder soziales Netz? Es war wohl sehr, sehr schwach bei den Witwen. Das war schon fast ein Todesurteil, Witwe zu sein. Aber im Ausland war es noch schlimmer. Und Sidon ist ja nebenan, also dieselbe Hungersituation. Und ich lese mal vor. Kann ich schon lesen? Könnt ihr mal so von oben werfen. Mache dich auf, gehe nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Bleiben. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Ihr Lieben, das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Ja, für uns sind das alles selbstverständliche Dinge. Aber von den Erfahrungen her, damals im Orient, war das ein Witz. Das war schlimmer als ein Witz. Es ist Sarkasmus, zu einer Witwe zu gehen, die schon eine Todeskandidatin ist, um versorgt zu werden in der Trockenheit im Ausland. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das macht der Herr. Und er machte sie auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. So weit, so gut. Jetzt geht's weiter. Und als sie hinging, um es zu holen, was ein Beweis dafür war, dass die Frau doch ein Herz hatte, rief er ihr zu und sagte, hol mir doch auch noch einen Bissen Brot in deiner Hand. Also ganz frisch gereicht. Da sagte sie, so wahr der Herr, dein Gott lebt, nicht mein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Also nur eine Handvoll Mehl, ist so viel, ja, und etwas wenig Öl im Krug. Mehl, ihr Lieben, ist das Bild für Versorgung und Öl, das entscheidende Bild für den Heiligen Geist. Und sie sagt, ja, eine letzte Mahlzeit, unsere private gemeinsame Henkersmahlzeit und dann sterben wir. Die war also nicht nur allein vom Status her in einer Situation, wo nichts zu hoffen war, sondern sie hat auch eine Haltung, eine Gesinnung, ja regelrecht einen Geist des Sterbens gehabt. Und zu der kam dieser von Gott geschickte Elia. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Gemeinde, fürchte dich nicht. Keiner möge sich fürchten. Es wird spannend. Halleluja. Geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber, und das ist der Punkt, das ist die Ankündigung, bevor sie das getan hat. Habt ihr das verstanden? Das ist der entscheidende Punkt. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Und nun weiter, jetzt kommt die entscheidende Aussage. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf dem Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß und er und sie und ihr Haus Tag für Tag.
Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hat. Hört ihr, da ging er hin. Die Ankündigung war vor der Tat dieser Frau. Und ihr Lieben, das kann das Wort des Herrn, wenn es frisch vom Heiligen Geist losgelassen wird, tun, auch hier unter uns. Die unter uns, die auch in einer ähnlichen Stimmung gewesen sein mögen, vielleicht noch, ich glaube sogar, dass du sehr vorbereitet kamst, ja, in einer ähnlichen Stimmung wie diese Frau, in einer Weltuntergangsstimmung dergleich. Der Herr will an dir das tun, was er bei ihr getan hat. Eben war sie noch in ihren Todesgedanken drin und dann wurde sie durch das Wort des Herrn und das Beispiel des Elias einfach umgedreht und sie hat das getan und sie hat das erlebt, ihr Lieben. So ist der Herr. Das, ihr Lieben, sollen wir auch da erleben. Dazu sind wir alle aufgerufen. So sollen wir hingehen, wie sie, und erleben, dass das Öl zunimmt und nicht abnimmt und dass das Mehl nicht von uns vertilgt werden kann. Ein dauernder Segen ist vorbereitet. Ihr Lieben, das soll so weit gehen, dass das Thema Schulden der Gemeinde in kürzester Zeit kein Thema mehr unter uns ist, weil wir es hinter uns gelassen haben, weil wir hineingetreten sind in diesen Segen und uns immer wieder, jede Woche, jeden Tag, jeden Monat neu daran erinnern und uns gegenseitig mit Freuden auffordern, dass Jubel auf unseren Zungen und Freude aus unseren Mündern kommt, ihr Lieben. Das ist gemeint. Diese Dimension des Segens will der Herr freisetzen und uns ausstatten mit seinen Mitteln, gemeintlich und privat. Wir werden dann in einigen wenigen Jahren zurückdenken und werden sagen, weißt du es noch? Am 9.3.2008. Gemäß dem Wort des Haggai und des Sacharja, die ich heute gar nicht erwähne, als sie das Haus zu Ende gebracht haben, kam der Segen über sie. Und sie erleben das Geheimnis des Evangeliums. Und seitdem hört der Segen nicht auf, unter ihnen zu wirken. Ihr Lieben, da wird mit Sicherheit von irgendwoher dann die Aussage kommen, habt ihr es gehört? Die sind dem Wohlstandsevangelium verfallen. Kommt da mit Sicherheit. Ich würde euch sagen, darf ich es mal flapsig sagen, aber ganz freundschaftlich, lasst uns die Klappe halten darüber und hineingehen. Amen. Amen. Nicht großartig verkündigen da draußen. Wir gehen hinein. Wir hören's. Wir erfassen's. Unser Denken wird verändert. Wir praktizieren's. Ohne Tränen, ohne Trauer, ohne Verzweiflung, ohne Augenrollen und dergleichen. Das machen wir einfach. Und wir nehmen die Ergebnisse entgegen. Jede Woche. Jede Woche. Halleluja. Das ist gemeint. Also kein Wohlstandsevangelium, ein Herrlichkeitsevangelium. Sieg des Herrn über die Armut. Lasst uns den neutestamentlichen Befund holen. Apostelgeschichte 4, die Verse 33 und 34. Apostelgeschichte 4, 33 und 34. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Man kann es auch übersetzen mit demselben Wort, was viele Übersetzungen bringen, Gunst, im Englischen Favor. Viel, viel Gunst war da. Und es steht an einer anderen Stelle, auch bei dem ganzen Volk. Sie hatten Gunst. Ihr Lieben, und es geht weiter bei ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie das und brachten den Preis des Verkauften. War das schon 34, vielleicht noch 34, den nächsten Vers, stimmt das? Und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel und wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Ihr Lieben, hier erleben wir etwas ganz Schickes, etwas ganz Spannendes. Das kommt so in diesen Versen raus. Ein Zusammenhang von Gunst, von Gnade, von Geben und von Bekommen und auch ein Hineinwirken in die Gesellschaft, sodass Tausende von Menschen zu ihnen kamen und gläubig wurden. Das ist gemeint, ihr Lieben. Und das soll bei uns auch geschehen. Das soll auch bei uns geschehen. Es gibt einen Zusammenhang, den hat uns vor 5 oder 6 Jahren Clive Pick, jener Mann Gottes aus England, der jetzt in Kanada irgendwo wirkt, ja, gesagt, immer dann, wenn eine Erweckung zustande kommt, gibt der Herr auch einen Aufbruch in Finanzen mit großer geschichtlicher Regelmäßigkeit und Genauigkeit in der Erweckungsgeschichte nachzuweisen. Und ihr Lieben, lasst uns das hier auch Wirklichkeit werden. Und wir wollen erfahren, dass wir mehr gesegnet werden als nur mit einigen Euros und ein paar hundert Euro, tausend Euros oder ein paar Millionen. Mehr als das, mehr. Wir wollen erleben, dass eine Freimütigkeit, eine Gnade über uns ist, dass die Menschen angezogen werden, ja, und dass sie ihr Leben dem Herrn in Scharen übergeben. Halleluja. Eine andere Lüge. Ich möchte einmal sagen, wie Lügen greifen. Da habe ich auch vor Jahrzehnten in irgendeinem theologischen Kommentar gelesen. Ja, damals, was die erste Gemeinde gemacht hat, das war ja ganz gut und ganz schick, aber geschah im Überschwang. Nachher wurden sie arm und mussten dann um Mittel und Gelder betteln von den neuen Gemeinden in Kleinasien und Griechenland. Stimmt nicht, ihr Lieben. Ich bin da auch damals reingefallen. Fallt ihr auch bitte nicht rein. Das war Jahrzehnte danach. Da war diese Mannschaft schon längst in alle Winde zerstreut, denn die Gemeinde wurde ja dann wirklich durch Zulassung des Heiligen Geistes von Jerusalem nach ganz Judäa, Galiläa und zum Rest der Welt versprengt, damit überall das Evangelium kommen könnte. Und dann kam, nach 20 oder 30 oder 40 Jahren, ich weiß nicht genau, kam eine Hungersnot über das östliche Mittelmeergebiet. Und dann ging es im Rahmen dieser Trockenheit der Gemeinde, der Stammgemeinde Jerusalem nicht gut. Und dann hat Paulus gesagt, lasst uns sammeln für die Christen, für die Gläubigen in Jerusalem. Und dann taten sie es. Und ganz gewiss wurden die Leute aus Philippi und Kolosse und Korinth und so weiter dadurch reich gesegnet. Ihr Lieben, es bleibt dabei. Wir haben einen Herrn, Lukas 4,48, der gekommen ist, um wirklich uns Armen zu predigen. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil ich gesalbt worden bin, um den Armen das Evangelium zu verkündigen. Ihnen zuerst. Es gibt Arme im Geist. Das hat kaum einer häufiger betont als ich. Aber hier sind die Armen gemeint. Und dann geht es weiter, nachfolgend. Und ich bin gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollten, den Blinden, dass sie sehend sein sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Aber er fängt an mit der Armut. Die Knechtschaft der Armut kann nicht mit den Mitteln dieser Welt besiegt werden. Dazu braucht man eine übernatürliche Erfahrung. Ihr kennt doch das Wort des Herrn. Ihr kennt die Gnade Jesu oder Gottes, dass Jesus, obwohl er reich war, arm wurde um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. In einem Kontext von Finanzen gesagt. Tolle Zusammenhänge. Da hat doch in diesen Tagen mich Christa, meine liebe Frau, angesprochen, als sie hörte, dass ich irgendetwas vorhabe mit der Gemeinde, mit euch, und sagte, kennst du das Beispiel von dem einen Pastor aus Kanada, der mit und nach und unter vielen Segnungen auf einmal hörte, wie der Herr zu ihm sagte, das war im letzten Jahr nach meinem Wissen, im letzten Jahr, es beginnt die Zeit, wo ich meine Gemeinde aufsuche mit neuen Kräften in einer neuen Dimension. Und er sagte zu ihm, nimm 500 Euro, Dollar, müssen korrekt sein, nicht? Kanadische Dollar, 500 kanadische Dollar und investiere sie in einen bestimmten anderen Dienst. Und er tat es, einfach so, er tat es. Er hat gesprochen, sagt er, I, Sir, ich tue es. Und dann nach einer Minute kam jemand und reichte ihm die Hand. Und als er weggegangen war, hat er was in der Hand gehabt. Ein Umschlag. Und er machte auf, es waren 1.800 Euro. Können auch 2.300 gewesen, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Und dann gibt er wieder Dollar. Und dann gibt er wieder 500 kanadische Dollar, sagt der Herr zu ihm. Gib weiter, nicht alles für dich behalten, gib 500 weiter. Das ist übrigens, glaube ich, sogar der verbesserungsbedürftige Anteil der Geschichte. Aber wir müssen die wahre Geschichte, wie sie stattgefunden haben, hier hören. Und er geht dann wieder, am nächsten Tag nehme ich an,
hin und gibt 500 kanadische Dollar von dem 1800 oder 2300 Dollar dem Herrn. Und nach 2 Minuten kommt jemand vorbei und reicht ihm die Hand und er hat 2 Kuverts in der Hand. Und er macht auf und dann war es ein Betrag in derselben Höhe, vielleicht 3000, vielleicht 1500, aber irgendwie in diesem Bereich. Und er war begeistert. Er sagte, Herr, wie kann das kommen? Er sagte, ich habe dich lieb. Du wendest meine Wahrheiten an, meine Prinzipien, dann passiert das einfach. Ja. Und dann hat er wieder gesagt, okay, aber 500 Euro nicht zu Ende sein lassen, nicht zu Ende sein. 500 Euro weitergeben. Und er tat es und gab wieder 500 Euro weiter. Und das nächste Mal saß er gerade in einem Taco Bell Restaurant. Und da kam ein Anruf auf sein Handy, sagte ein Mr. X oder Y, ich möchte Sie unbedingt treffen. Können Sie zu mir kommen? Und Sie haben verabredet, dass er schnell in das Restaurant kommt. Er kam schnell hinein und hat ihm was überreicht. Wieder einen Betrag von 3.000 bis 5.000 Dollar. Und dann macht er weiter, immer wieder weiter. Es kam immer mehr. Mittlerweile musste er ins Ausland fahren, in das arme Südostasien, in die Philippinen und nach Singapur, das ist nicht ganz so arm, und erlebte er, dass die Leute auf der Straße zu ihm kamen, zum Teil junge Leute, auf der Straße zu ihm kamen und in Gelder einsteckten und hat immer wieder gegeben. Und nach 3 oder 4 Monaten, soweit ich das in Erinnerung habe, ich habe nachgehört, aber ich habe die Zeit ganz genau in ungefähr 3 bis 400 Monate, sagte er, Herr, was soll das? Was soll das? Es geht mir doch gut. Was soll ich mit dem ganzen Geld? Ich brauche es gar nicht. Der Herr sagte, weil du treu warst, habe ich sie gegeben. Du kannst es ja weitergeben, aber es gehört dir. Und er hat 180.000 kanadische Dollar zusätzlich dazu bekommen, privat, aufgrund dieser Art des Vorgehens. Halleluja. Ja, ja. Und noch etwas. In seiner Umgebung, seine Mitarbeiter haben es auch gemacht. Und die haben es selber erlebt. Die haben das selber erlebt, ihr Lieben. Aber wir müssen irgendwie zum richtigen Punkt kommen. Das ist nicht eine technische Automatik, die setzt voraus, dass wir es verstanden haben, dass wir nicht mehr üblicherweise geben und nachher irgendwie mit Wehmut feststellen, jetzt habe ich weniger als vorher. Diese Gefühle dürfen nicht mehr da sein. Wenn du wirklich glaubst, wenn du wirklich davon ausgehst, dass das göttliche Wahrheiten sind, dann wirst du mit Freuden die nahe Rückkehr des Geldes erwarten. Es gibt Zeiten, wo sie sehr lange auf sich warten ließen. Da gibt es Hinweise in der Schrift. Und wir haben sie als Gemeinde erfahren, ohne jede Frage. Es gibt Zeiten, wo das sofort zurückkommt. Stunden, Tagen, Wochen, ausnahmsweise einen Monat. Lasst euch am Schluss einen praktischen Rat geben. Wir sollten dem Herrn nicht gedanklich mit unseren voreilenden Ideen vorschreiben, wie in unserem Fall das Wunder zustande kommt, nur dass es zustande kommt, nicht woher und durch wen. Lass das nicht zu, dass du dich irgendwie an Menschen hältst oder anschmiegst, vielleicht an irgendeinen reichen Onkel, der auch in die Jahre gerückt ist, ja, und schon angefangen hat, mit dem Kopf zu wackeln. Lass das nicht zu, dass du mit einer solchen Vorgehensweise, mit dieser Art von Erwartungen oder gar mit irgendwelchen Andeutungen und Hinweisen nachhilfst. Ich sage dir, dieser reiche Onkel wird auf einmal eine Vitalität beweisen, dass er 10 und 20 Jahre lebt, ja. Da ist nichts zu holen von ihm. Mach das nicht, ja. Glaube mit deinen Brüdern und Schwestern zur Rechten und zur Linken, dass der Herr es machen wird. Und entzieh dich dem Gedanken, wie er es macht. Lass uns da nicht nachhelfen, auf keinen Fall. Und du wirst dich wundern, aus welcher Ecke dann der Segen kommt. Halte dich vielleicht lieber zu den Armen und der Herr wird für sich dafür sorgen, dass dann von einer völlig anderen Ecke, vielleicht von einem reichen Menschen oder wie auch immer, Gelder kommt. Und heute sollten wir anfangen. Jeden Sonntag. Wir werden nachher am Anfang der Anbetung dann sammeln. Schon in üblicher Weise. Die Töpfe hier vorne sind wirklich nur für die gedacht, die nach vorne tanzen und die dann anderen den Weg versperren. Werden wir ganz regulär sammeln durch die Reihen, aber dann einer schönen Empfehlung gemäß am letzten Montag bei der Gemeindestunde dann am Schluss den Segen aussprechen, den schöpferischen Segen. Das werden wir machen. Und wir müssen sehen, dass wir ein Problem haben,
aufgrund der modernen Weise, wie wir heute bezahlen, über Homebanking und Bank, dann fließt das Geld einfach, vielleicht sogar durch ein Abbuchungsverfahren und wie auch immer, einfach so raus. Und das müssen wir irgendwie verändern. Ich schlage vor, dass jeder oder jede Familie einen Homebanking- oder Bankgedenktag in der Woche einlegt. Montag oder am Freitag, wie auch immer. Und dass ihr dann neu das beschließt. Jetzt kommt nicht ein Abfluss zustande. Die Bank hat abgezogen, sondern Herr, wir geben dir und wir wissen, es kommt zurück. Das, was wir jetzt gegeben haben, plus dem, was wir in früheren Jahren gegeben haben und nicht zurückgekommen ist. Herr, das wollen wir so machen. Mit großer Bewusstheit, ihr Lieben, lasst uns das tun und uns gegenseitig ermutigen und dann Zeugnis geben, wirklich mit Freuden geben, weil wir, ihr Lieben, es verstanden haben. Wenn jemand es doch noch nicht verstanden hat und irgendwie meint, ja, das sei ein besonders raffinierter Trick, um dir das Geld aus den Taschen zu ziehen, dann bitte ich dich ganz inständig, bitte gib so nicht, auf keinen Fall. Gib nicht, bis der Herr zu dir gesprochen hat, denn nicht mehr ich, sondern der Herr zu dir gesprochen hat. Und du merkst, dass du ja auf dem Wege bist, den Anschluss zu verlieren, dass die Eisenbahn, dass er zu weggefahren ist. Ja. Und es kann sein, dass du eines Tages nachts um 3 Uhr schweißgebadet aufstehst, aus dem Bett herausgehst und sagst, oh, ich habe es verstanden, ich Idiot. Ich hätte mich fast um meinen Segen gebracht. Aber ich will hineintreten, nicht nur in das Ergebnis, sondern auch in diese Art. Und so, ihr Lieben, lasst uns vorangehen. Und lasst uns erwarten, dass der Segen ein vielfältiger ist. Ein vielfältiger. Materiell zuerst natürlich und dann in allen anderen Hinsichten. Lasst uns das erwarten. Und so, wie wir denken, auch handeln. Nicht einmal kräftig antreten und nachher müde und matt werden, sondern weitermachen. Sogar mit einer Steigerung. Ich glaube, dass das Beispiel, was ich gebracht habe, dass es noch steigerungsfähig ist. Ja, dass dieser Mann, dieser Pastor, hätte dann vielleicht 700 Euro geben können. Oder vielleicht 800. Er hat ja immer noch genug. Ja, wurde ja am Schluss fast ein Krösus. Ja, ich will diesen Teil gar nicht weiter beschreiben. Das ist fast gefährlich. Aber lasst uns wirklich auf der Höhe göttlichen Denkens, göttlichen Glaubens bleiben und sehen, dass wir nicht nur heraustreten aus einer Verlegenheit der Gemeinde, sondern hineintreten in einen Zustand von Freiheiten, heraus aus der wirtschaftlichen babylonischen Gefangenschaft. Und wer das glauben will und so handeln will, möge ein ganz lautes Halleluja oder Amen sagen. Okay, das ging bis zum Himmel. Halleluja. Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir dem Herrn einen Applaus geben. Nicht mit mir, dem Herrn, ja, der das alles vorbereitet hat. Halleluja. 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 Preist den Herrn. Halleluja. 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 Ich kam selten oder noch nie mit einer solchen übernatürlichen Gewissheit in den Gottesdienst, mit dem vom Herrn bewirkten Erleben des Überlegenseins über die Probleme wie heute, weil der Herr gesprochen hat. Ich habe mich nicht so oft zurechtgeholt und zurechtgelegt am Schreibtisch, sondern das war der Herr, das hier reingelegt hat in unsere Gemeindeleitung und dann anschließend in mich. Und nun ist es ein Teil von uns allen. Könnt ihr nach vorne kommen? Ich bete derweil. Herr, ich danke dir, dass du so viele wunderbare Dinge vorhast. Herr, wir möchten auch sehen, dass unter deinem verstärkten Einsatz, unter deiner Gegenwart, ja, dass die Zeugnisfähigkeit, die Kraft zum Geben mit Beispielen und Worten und Lieben bis hin zur biologischen Zeugnisfähigkeit, dass sie zunimmt. Und wir wollen sehen, dass der Segen des Herrn an uns klebt und dass die Heiden kommen und dass sie nicht den Blick mehr von uns lassen können, weil sie dich in uns sehen und weil sie sehen, wie der Segen uns verfolgt. Und nicht nur ein materieller Segen, sondern der Segen von Freude und von Gewissheit und von Geborgenheit und von Frieden und von Liebe, herrlicher, wunderbare Liebe. Danke dafür. Und dass wir sie an den Händen herbeiziehen oder dass sie an unseren Rocksäumen oder dergleichen, was haben wir als Männer, wie auch immer, dass sie da sich ranhängen und zu dir kommen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Amen. Amen. Und wisst ihr was? Ich habe euch, das ist eine Katastrophe zugegeben, ich habe euch damit die zweite Predigt
erlassen. Es tut mir leid, die ist sehr, sehr schön. Kommt nächsten Sonntag oder wahrscheinlich nächsten zwei Sonntag, wie auch immer. Okay. Oh, ja. Lasst uns aufstehen und nach vorne gehen. Und wir, vielleicht nur ein Wort, ein praktisches Wort zum Sammeln. Ich glaube, dass die allermeisten heute, wenn sie es erfasst haben, gar nicht anders können, als heute schon sofort zu geben. Ihr seid nicht vorbereitet. Wir fuhren noch schnell zur Bank. Wir wussten es natürlich, ja. Ihr seid nicht vorbereitet, ja. Aber jetzt will ich, das muss anders. Ihr müsst tun, was euch zieht, ja. Und dann, das ist jetzt die Vorübung heute. Das ist nur die Vorübung, ja. Dann in der Woche setzt euch hin. Alleine oder mit der Familie oder wie auch immer. Und fasst die Entscheidung. Sagt, diese Segnungen lassen wir los. Diese Saat soll losgehen. Und ich will sehen, dass in den nächsten Tagen sie zurückkommt. Ich habe es verstanden. So soll es geschehen, ihr Lieben. Und so wollen wir jeden Sonntag vorgehen. Und schon in der Woche sollen die Wunder geschehen. Die Wunder, indem wir nicht mehr die Bank das abziehen lassen, sondern da unsere Hand drauflegen und zulegen, im Segen legen, mit Begeisterung legen, mit Freude legen. Das muss unbedingt rauskommen. Amen, Amen, Amen. Okay. Entscheiden, wie wir es eben gesungen haben, dir zu folgen, dir und deinem Wort, deinen wunderbaren Angeboten. Und Herr, wir haben heute als Gemeinde entschieden, diesen Weg zu gehen. Und so segnen wir diese Erstlingsfrucht des neuen Ansatzes. Und wir sagen, ihr Gelder, wir haben euch nicht irgendwie zusammengekratzt, ihr seid besondere Gelder. Ihr seid Gelder und Euros, die wir dem Herrn geben. Und an jedem Euro klebt unser Glaube. Und ihr seid Saat. Und ihr sollt aufgehen nach den Worten des Herrn, dass Saat und Ernte zusammenrücken. Und wir sprechen über euch das schöpferische Wort aus, dass ihr euch vermehren sollt und vermehren sollt. Nicht in fernen Jahren, sondern in den nächsten Stunden und Tagen. Im Namen Jesu, ihr Gelder, ihr Euros, empfangt diesen Segen. Dieses göttliche Segensdiktat legen wir auf euch. Und wir als Gemeinde empfangen deinen Segen. Wir danken dir, Herr, dass du uns herausgeholt hast aus altem Denken und Ansätzen und hineingeführt hast in das weite Reich deines Himmels, dass wir zuerst nach deinem Reich trachten und alle anderen Dinge werden uns nachfolgen. Wir rühmen dich dafür. Amen. Wir singen weiter. Halleluja. Wir kommen zum Ende des Gottesdienstes. Ich glaube, dass heute noch ganz andere Nöte unter uns vertreten sind durch euch. Ich glaube, dass der Heilige Geist als der Tröster da ist, der dich Jesus erleben lassen möchte, für von draußen kommende Verluste und Einbußen und Probleme, die in dir Trauer erzeugen. Ich rede heute mal nicht so sehr von einer allgemeinen depressiven Stimmung, das kann und will der Herr auch beheben, aber ich rede von Lebensumständen, die dich getroffen haben und betroffen gemacht haben. Und du suchst neue Hoffnung, einen neuen Ausblick. Und der Herr will heute zu dir kommen und will dich anrühren. Lass uns noch ein paar Minuten, wir haben immerhin 6:56, das ist ein total christlicher Zeitpunkt. Lasst uns noch ein paar Augenblicke hier zusammen sein. Und diejenigen, die diese Nöte haben oder vielleicht völlig andere, kommt einfach nach vorne. Und wir wollen den Segen des Herrn, der Heilige Geist ist hier, wir wollen auf dich legen und du ziehst ihn rein und du gehst getröstet und aufgebaut nach Hause. Dabei singen wir ruhig noch, vielleicht etwas leiser, damit wir aber doch noch weiter.